Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen in der Stille um den Segen Gottes für sein Wort bitten. Herr Jesus Christus, du weißt, was wir von zu Hause mitgebracht haben. Du weißt, wie es manchmal dem Satan gelingt, unsere Gedanken immer dabei zu halten, sodass wir auf dein Wort so schlecht hören können. Wir bitten dich jetzt, wehre dem Satan, schließ unser Herz auf, dass wir auf dein Wort hören können, dass dein Wort an uns handeln kann und zu uns reden kann. Amen. Und das ist erst der Anfang. Ein spannungsgeladener Ausspruch. Wer sagt, und das ist erst der Anfang, der rechnet mit Schlimmeren. Wehret den Anfängen. Wo wird das noch hinführen? Heute ist der 7. Sonntag, an dem Sie sich mit spannungsgeladenen Bibeltexten aus dem 1. Buch Mose befassen. Sie haben es getan unter den Stichwörtern Chaos und Ordnung, Gut und Böse, Fluch und Schutz, Fleisch und Geist, Tod und Rettung, Warnung und Versprechen und heute Einheit und Verwirrung. Es hatte ganze 10 Generationen gegeben, seitdem Gott die Welt geschaffen hatte. Nachzulesen im 1. Mose 5, da zog Gott die Notbremse. Es wird immer schlimmer und das wäre erst der Anfang. So geht es nicht weiter. Deshalb greift Gott ein, Sintflut. Die Entwicklung der Sünde von Adam bis Noah, das ist erst der Anfang. Ja, das ist richtig. Nach der Sintflut dauerte es nur noch 5 weitere Generationen, bis Gott wieder eingreifen musste. In 1. Mose 10, 25 steht, Eber wurden 2 Söhne geboren, einer hieß Peleg, weil zu seiner Zeit die Erde zerteilt wurde. Peleg ist diese 5. Generation. Nachzulesen im Stammbaum 1. Mose 11, 10 bis 16. Die Erde zerteilt. Dazu erläutert die Elbefelder Studienbibel Palak, das hebräische Wort ist als geteilt werden zu verstehen. Und der Wallwort-Bibelkommentar schreibt, dass Palak im Alten Testament gebraucht wird, um die Spaltung in verschiedene Sprachen zu beschreiben. Martin Buber übersetzt, wurde das Erdvolk zerteilt. Und damit sind wir bei unserem heutigen Text, 1. Mose 11. Wir haben ihn gerade in der alttestamentlichen Lesung gehört. 1. Mose 11, dem Turmbau zu Babel, vielen von uns schon aus der Kinderstunde bekannt. Lassen Sie uns den Bibeltext in 5 Punkten bedenken. Erstens, umfassende Einheit. Zweitens, bröckelnde Einheit. Drittens, zerstörte Einheit. Viertens, Gericht durch Verwirrung. Und fünftens, durch Verwirrung zum Ziel. Erstens, umfassende Einheit. Wer hatte noch nicht das Problem, im Ausland nicht zu verstehen, was man einem da gerade begreiflich machen wollte? Oder wenn man sich selber begreiflich machen wollte? Was ist es für ein Segen, sich verständigen zu können? Als meine Frau und ich vor 11 Jahren das erste Mal im tiefsten Norwegen unterwegs waren, fragte ich mit meinem schlechten DDR-Schulenglisch einen Campingplatzbetreiber, kann ich eine Nacht auf deinem Campingplatz übernachten? Schon während ich sprach, ging ein Grinsen über sein Gesicht. Es beruhigte mich nicht unbedingt. Als ich fertig war, sagte er zu mir im perfekten Deutsch, ich habe nichts dagegen. Sprache verbindet, Sprache schenkt Sicherheit und Geborgenheit. Wenn wir dort in den Folgejahren durchkamen, Magalaube war immer eine Übernachtung wert. Nun hat der große Gott seinem Gegenüber, dem Menschen, eine Sprache gegeben. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. So sagt uns unser Bibeltext. Eine Sprache, klasse. Ganz vorn in der Bibel im 1. Mose steht, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen. Gott redet mit seinen Geschöpfen. Verständliche Sprache ermöglicht eine Reaktion. Sprache ist Zusammenhalt, ist Heimat. Sie kann warnen, sie kann trösten. Ja, oft erkennt man an der Sprache oder wie einer etwas sagt, wie er drauf ist. Oder wie freuen sich Eltern über die ersten Worte ihres Kindes. Sprache ist ein ganz großes Geschenk unseres Gottes. Und so war das am Anfang auch unseres Bibeltextes. Alle gebrauchten die gleichen Worte. Alle wussten dadurch mit dem gesprochenen Wort etwas anzufangen. Sie verstanden sich untereinander, aber sie verstanden auch Gott. Nun hatte Gott nach der Sintflut Noah gesegnet und gesagt, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Füllet die Erde, besiedelt die Erde, macht euch auf den Weg. Gott gibt zu dem Geschenk der Sprache seine Erde dazu. Klar kann man sagen, Reisen ist immer etwas Ungewisses. Wird es gut gehen? Hält das Auto durch? Unfall im Ausland, im Inland schon schlimm genug, brauchst du nicht. Aber Reisen ist doch auch etwas Schönes. Noch dazu, wenn Gott losschickt, dann wird er auch dabei sein, dann wird er auch begleiten. Gottes Wille ist, verlasst euch auf mich, und die Nachfahren von Noah tun es ja auch. Vers 2, als sie nun von Osten aufbrachen, sie machen sich zusammen auf den Weg. Sie hören auf Gott. Sie befolgen dieses Gebot Gottes, die Erde zu füllen. Sie sind eins mit ihrem Gott und untereinander. Was will uns dieser Text vielleicht heute fragen? Sind wir mit Gott unterwegs? Sind wir eins mit dem Herrn Jesus? Sieht unsere Umwelt etwas von dieser Einheit mit Gott und auch untereinander? Erkennen die Menschen, unsere Kollegen, unsere Hausbewohner, dass wir etwas haben, was ihnen fehlt? Ist der Herr Jesus unser Trost und Halt auf unserem Weg über diese Erde? Wie reden wir mit dem Herrn Jesus? Wie reden wir untereinander? Was sagen wir unserem Umfeld? Der Herr Jesus, welcher beim Schöpfungsprozess zugegen war, welcher die Sprache mitkreiert hat, darf er auf unser Weitersagen seines Wortes hoffen? Sind wir die Menschen, welche zumindest den Versuch starten, sein Wort, seinen Jesusnamen in die Welt zu tragen? Schwestern und Brüder, wir haben die wichtigste Botschaft der Welt in die Welt zu tragen. Niederlichtenau, Frankenberg, unser Umfeld darf von uns erwarten, dass wir uns aufmachen, wie damals nur als Nachkommen nach der Sintflut. Dazu lasst uns heute hier aufdanken und morgen oder vielleicht heute Nachmittag aufbrechen. Noch dürfen wir unsere Sprache für Jesus gebrauchen. Wie lange wir das dürfen, weiß keiner von uns. 2020 haben die Corona-Maßnahmen uns doch gezeigt, wie schnell der Schluss mit lustig war. Hier im Osten hatten wir ja meistens noch Gottesdienste. In den Altbundesländern war da schon manche Kirche zugeschlossen und der Fernseher der einzige Punkt, wo man noch Gottes Wort herbekam. Lasst uns die Lehre, die Botschaft von der Rettung durch Jesus am Kreuz von Golgatha groß machen. Luther würde sagen, lasst uns das Wort Gottes treiben. Lasst uns auf dem Weg sein, himmelwärts, hin zu Jesus. Und lasst uns vor allen Dingen Leute mitnehmen. Wenn du, dein Nachbar oder wer auch immer keine Bekehrung erlebt hat, gehst du, geht er verloren. Deshalb aufmachen, Gott gehorsam sein, mit Gott eins sein, Jesus die Erlösung annehmen und weitersagen. Lasst uns Gemeinschaft in unseren Gemeinden pflegen. Wie reden wir auch in unseren Gemeinden? Ehrlich oder hinter vorgehaltener Hand? Wie werden wir unserem übertragenen Auftrag gerecht? Einheit in der Gemeinde gibt Geborgenheit und Sicherheit. Einheit unter Christen entspringt in erster Linie aus der Lehre, dem Evangelium. Sind unsere Gemeinden solche Orte der Lehre? Wohlgemerkt, eben Gemeinde ist nicht nur Ort des Kuschelns und Wohlfühlens. Jesus sagt in Johannes 17, 20, 21 dem hohen priesterlichen Gebet, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien. Ihr Wort, das Wort von unserem Herrn, weitersagen, das führt zur Einheit. Wir müssen die Reihenfolge beachten. Erst das Wort und dann durch das Wort die Einheit. Das Wort, welches die Jünger verkündigten, steht voran. Die Lehre, die Bibel, das Wort Gottes ist die Basis der Einheit. Überall, wo wir das umdrehen, geht es schief. Das Wort, die Botschaft von der Rettung und Erlösung eint uns, schweißt uns zusammen. Das Evangelium, welches uns selbst gerettet hat, reibt uns und stellt das Hören auf Gottes Wort in die Mitte. Sind unsere Gemeinden solche Orte, wo Jesus die Mitte der Erste ist, wo wir durch die einende Sprache mit Gott auf Gott hören? Zweitens, Prägung der Einheit. Drei kurze Beispiele aus der Bibel, wo das vonstatten geht. Satan zeigt der Eva den Baum mitten im Garten Eden und Eva dachte, das Teil ist wie für uns gemacht und obendrein, wenn wir essen davon, macht es noch klug. Zweites Beispiel, der Satan redet dem Volk Israel am Berg Sinai ein. Ihr braucht etwas für das Auge, wer weiß, was dem Mose passiert ist. Und sie beteten ein gegossenes Kalb an. Man muss sich das mal vorstellen, nach dem, was sie mit Gott Durchzug durch das Rote Meer erlebt haben, beten sie ein gegossenes Kalb an. Drittes Beispiel. David hatte Langeweile, schaute über die Brüstung auf das Nachbargrundstück und sieht Bathseba beim Bade. Wie für mich gemacht. Und so nimmt Sünde immer ihren Lauf. Es fängt klein an und weitet sich immer weiter aus. Stück für Stück bröckelt die Einheit mit Gott. Gott und Sünde ist unvereinbar. Deshalb musste Jesus am Kreuz sterben. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten da selbst. Das Auge schweifte, welch herrliche Ebene. Satan zeigt den Menschen, denen Gott befohlen hatte, sich auszubreiten über die Erde, eine Ebene im Land China. Wie für uns gemacht. Wäre doch ganz schön, nicht mehr diese Rumzieherei. Lasst uns sesshaft werden. Und sie sprachen untereinander wohl auf, lasst uns Ziegel streichen und brennen und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz und Mörtel. Wieder ein Schritt weg von dem, was Gott wollte, füllet die Erde. Pfeift drauf, hier ist es auch schön. Eine Arbeitsstelle ist auch noch vorhanden. Wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Dom bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Lande. So geht das nicht weiter mit unserer Wanderung. Lasst uns ein Denkmal setzen, dass man an uns auch später noch denkt. Lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, eine bleibende Heimat bauen. Stolz vom Feinsten, Sünde vom Feinsten, Rebellion gegen Gott vom Feinsten. Genau diese Zerstreuung über die Erde war doch Gottes Plan gewesen. Gott hatte bei der Schöpfung seine Erde den Menschen anvertraut. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan. Und der Mensch, fünfte Generation nach der Sintflut, sagt, nee, wollen wir nicht. Wir bleiben hier. Merken wir, wie die Menschen damals abdriften? Sie wollen einen Turm bauen. Sie wollen damit sagen, schaut her, wir sind wer? Heute? Wie viele solcher Wolkenkratzer gibt es auf der Welt? Burj Khalifa in Dubai, 828 Meter hoch, irre. Was bezweckt der Mensch damit? Stolz, Hochmut, wir sind wer? Lasst uns sein wie Gott? Lasst uns einen Namen machen? Bröckelt da noch was? Oder ist das Band schon zerschnitten? Nun will ich bestimmt nicht gegen technischen Fortschritt reden. Dennoch, bei lasst uns sein wie Gott, lasst uns einen Namen machen, bröckelt einfach nichts mehr. Das ist Sünde, der Schnitt ist eigentlich passiert. Sünde beginnt im Kleinen. Damals, lasst uns in China siedeln, lasst uns einen Namen machen. Und heute, lasst uns einen Namen machen, wir brauchen keinen Gott. Das ist Sünde und automatisch die Trennung von Gott. Egal wo und wie wir Gott aus der Schule laufen, egal wo wir unseren Augen nachgeben oder Sünde versuchen, salonfähig zu machen, zu entschuldigen, es bleibt Sünde. Sühnung von der Sünde braucht immer den Herrn Jesus. Deshalb hat der Jesus sein Kreuz über den Abgrund der Sünde gelegt, um für uns Rettung zu erlangen. Ohne Jesus geht's nicht. Denn Sünde ist immer drittens zerstörte Einheit. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Dom, die die Menschenkinder bauten. Ich dachte an dieser Stelle, trotz des Ungehorsams seines Volkes hat Gott Humor. Gott muss herniederfahren, dass er aus menschlicher Sicht überhaupt sehen kann, was die Menschen da gerade zusammenbasteln. Natürlich kann Gott in seiner Allmacht sehen, was die Menschen da treiben. Aber herniederfahren, das Wort zeigt die Winzigkeit des Projektes an. Da sehe ich vor meinem inneren Auge, wie Gott kopfschüttelnd und auch traurig sagt, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Das, was eigentlich unvorstellbar ist, so kurz nach der Sintflut, das Volk ist schon wieder ungehorsam. Die ignorieren Gott. Statt dankbar für die einheitliche, verständliche Sprache zu sein, schlägt das Volk Gottes Weisungen in den Wind. Gott hat zu ihnen gesprochen und gesagt, wo es lang gehen soll. Sie hatten ihn ja auch verstanden, weil es nur die eine von Gott gegebene Sprache gab. Sie aber dachten, wir bauen lieber an der Karriere. Da sich über Gottes Reden zu erheben Sünde ist, bewirkt diese die Zerstörung der Einheit zwischen Gott und den Menschen. Das erste Mal geschah das schon ganz vorn in der Bibel, im Paradies. Der Satan fragte Eva, sollte Gott gesagt haben? Das Problem, Eva hörte auf den Satan, aber nicht auf Gott. Und flugs gelang es dem Satan, einen zerstörerischen Keil einzuschlagen. Genauso war es auch beim Turmbau. Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde, hatte Gott gesagt. Und was sagten die Menschen dazu? Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dass wir uns einen Namen machen. Die Erde füllen? Ach nein, das ist nicht unser Ding, das dauernde Rumziehen. Nein, sesshaft werden, das ist erstrebenswert. Das war aber das ganze Gegenteil von dem, was Gottes Plan mit den Menschen vorsah. Die Menschen damals meinten, wir werden unseren Lebenssinn auf dieser Erde bestimmen. Wir werden tun, was wir für richtig erachten. Wir werden uns einen Namen machen. Wir, der Stolz in Verbindung mit Ungehorsam bricht sich Bahn. Stolz gepaart mit Verachtung von Gott. Zur Zeit des Turmbaus sagte der Herr, dies ist der Anfang ihres Tuns. Sie werden tun, was sie sich vorgenommen haben, was sie wollen. Die Sünde wird durch die eine Sprache ihren Lauf nehmen. Die Stuttgarter Jubiläumsbibel kommentiert an dieser Stelle, wenn es ihnen diesmal gelingt, werden sie in ihrer wiedergöttlichen Einheit sich noch ganz anderer Dinge vermessen. Sie haben die Einheit mit Gott aufgekündigt. Und dazu sagt der dreieinige Gott Nein. Und wir erdreisten uns vielleicht heute und sprechen, ja, diese alte Geschichte. Weißt du was, das war damals. Was hat uns dieser alte Text eigentlich heute noch zu sagen? Wir bauen keinen Turm, wir bauen auch keine Stadt. Na gut, ein Eigenheim vielleicht noch. Dieser alte Text, er stellt uns aber die Frage, wo zerstören wir mit unserem Hochmut und Ungehorsam gegenüber Gott die Einheit mit Gott? Antwort: Dort, wo wir den Willen des Schöpfergottes, den Herrn Jesus, mit unserem Wir, unserem Willen austauschen, zerstören wir Einheit mit Gott. Wir werden eine Stadt bauen, ein Haus bauen. Wir werden das schaffen. Wir werden das tun. Yes, we can. Vorsicht, wie schnell läuft da auch nicht nur ein Rad im Dreck. Der Satan ist ein Meister der Verstellung. Und wieder stelle ich mir vor, wie bei Gott die Alarmglocken schrillen und er bedauernd sagt, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen und dies ist der Anfang ihres Tun. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Der heilige Gott wird damals und auch heute eingreifen. Viertens, Gericht durch Verwirrung. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. Noch einmal weist uns die Bibel mit dem Herniederfahren auf die Kleinheit des Unterfangens der Menschen hin. Der Mensch bleibt stehen, er will nicht mehr die Erde füllen, er will nicht mehr wandern, er wählt den Ungehorsam, das Sesshaftwerden. Und da setzt sich Gott in Bewegung. Die Menschheit ignoriert Gott und dennoch kommt Gott zu ihnen. Der dreieinige Gott sagt, lasst uns herniederfahren. Übrigens ist das schon die dritte Stelle seit Anfang der Bibel, welche von der Dreieinigkeit spricht. 1. Mose 1, 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. 1. Mose 3, 22, und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Und jetzt hier 1. Mose 11, 7, wohlauf, lasst uns herniederfahren. Uns, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, wenden sich dem Volk zu. Warum tun sie das? Es ist Liebe. Gott kommt zwar gerade, um Gericht zu halten, Dahinter verbirgt sich aber Liebe. Ja, Gott kommt in seiner Dreieinigkeit und zerstört die menschengemachte Einheit unter dem Volk, weil diese zum Abfall von Gott führte, weil die Menschen ihrem Stolz und ihrer Arroganz frönten. Gott war ihnen egal, aber sie waren Gott nicht gleichgültig. Auch wenn Gott zum Gericht kommt, liebt er seine Geschöpfe. Die Bibel sagt, denn wen der Herr liebt, den weist er zurecht und hat doch Wohlgefallen an ihm wie ein Vater am Sohn. Hebräer 12 dann, denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Offenbarung 3,19, welche ich liebe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Deshalb, weil Gott seine Geschöpfe liebt, muss er etwas tun. Wenn sie versuchen, gerade in ihr eigenes Verderben zu rennen, sich über Gott zu erheben. Damals, wo die Menschen sich von Gott abwenden, kommt es zur Sprachverwirrung. Wo die Sprache kaputt geht, ist das Miteinanderarbeiten, der Fortschritt etc. schwierig. Wo Sprache, Kultur, Geschichte und der Glaube an den Schöpfergott kaputt geht, kommt es zum Stillstand. Sollten auch wir heute genau beobachten, wo unser Land hinsteuert? Es geht ohne Gott in die Dunkelheit, sang Manfred Siebald 1976. Ist es Gericht, was wir erleben? Sind wir träge geworden? Haben auch wir es uns gemütlich gemacht? Über die Zeit des Turmbaus sagt die Bibel, so zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Gott verfügte einen Baustopp. Nichts geht mehr. Ein neues Wirkungsfeld mussten sie suchen. Weiterziehen ist der Maßstab. Ungehorsam gegen Gott führt zum Gericht. Ungehorsam gegen Gott macht das Leben unendlich schwieriger. Liebe Schwestern und Brüder, sollten wir daraus lernen? Sollten wir uns fragen, wie hören wir auf Gott? Wann meinen wir eigentlich besser zu wissen, was gut für uns ist? Wann wollen wir es bequemer haben? Und wann gelingt es dem Satan, uns einzureden, dass wir es besser können? Vielleicht sogar fügt der Satan noch eine fromme Begründung hinten an. Die damalige Entwicklung sollte uns aufschrecken. Vers 1, wenn wir unseren Bibeltext betrachten, jeder versteht jeden. Vers 8, keiner versteht den anderen. Wenn jetzt die Sprachverwirrung das letzte Wort hätte, dann wäre die fatale Erkenntnis ihrer Bibelwoche, es begann thematisch mit dem Chaos, Thema 1, Chaos in Ordnung, und es endet mit Chaos, Thema 7, Einheit und Verwirrung. Aber es gibt den Punkt 5. Durch Verwirrung zum Ziel. Es tritt genau das ein, was die Menschen vermeiden wollten, ihnen vielleicht sogar Angst gemacht hatte und zum Ungehorsam führte. Gott nutzt die Verwirrung der Sprache, um die Menschen dorthin zu bringen, wo er sie hinhaben will. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr das selbst verwirrt hat aller Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Der Bibelkommentator William MacDonald schreibt, Babel bedeutet Verwirrung, die unausweichliche Folge jeder Vereinigung, die Gott nicht einschließt oder gegen den Willen Gottes eingegangen wird. Die Menschen hatten Gott außen vor gelassen. Sie hatten eine Allianz gegen Gott geschmiedet, sich gegen Gott vereinigt und Gott reagiert. Das Kuriose ist, genau das, was die Menschen vermeiden wollten, das Zerstreutwerden nutzt Gott und kommt zu seinem Ziel. Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Durch die Verwirrung der Sprache ist in Babel gewährleistet Gott seine Regie im Fortgang der Menschheitsgeschichte. Gott wusste, dass die Menschen nach der Sintflut nicht ohne Schuld leben würden. Aber er hatte eine Linie von Noah über Abraham, Isaak, Jakob bis hin zu Jesus und seiner bereiteten Ewigkeit. Gott hat das Ziel, in Jesus die Menschheit zu entschulden. Und er tat es auf Golgatha mit dem Ruf unseres Herrn Jesu: Es ist vollbracht. Gestorben, begraben, auferstanden und in den Himmel gefahren für dich und mich. Wir alle brauchen diesen Jesus. Jesus oder Chaos, so hat es der Essener Jugendpfarrer Wilhelm Busch einmal auf den Punkt gebracht. Ohne Jesus, ohne Gott endet das Leben im Chaos, in der Hölle. Die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite zeigt uns, dass Gott mit seinem Heilsplan ans Ziel kommt. Das Ziel ist das Geschenk, das ewige Leben bei Gott. Die wiedererlangte Einheit mit Gott. Offenbarung 21, Vers 3 sagt uns: Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Diese Einheit gibt es aber nur unter dem Kreuz des Herrn Jesus. Deshalb, du brauchst Jesus. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.